Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 21. Dezember 2024, gleich dem ersten Day 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung »Moral islamisch gesehen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Gesagt.
Ein Goldschmied ging jeden Morgen noch vor Sonnenaufgang zu seinem Laden, der gegenüber dem Palast lag. Bevor er ihn öffnete, betete er laut wie folgt: O du Allwissender, der du das tägliche Brot schickst. Deine Macht ist unendlich. Selbst wenn etwas ins Meer fällt, so kommt es durch deine Macht wieder ans Land. Jeden Morgen drang das Gebet durch das offene Fenster in das Schlafgemach des Sultans ein. Der Sultan, der es leid war, jeden Morgen aus dem Schlaf gerissen zu werden, ersann einen Plan gegen den Goldschmied. Er nahm seinen Smaragdring und ging in Begleitung seines Wesirs in die Goldschmiede. Der Sultan holte den Smaragdring hervor. »Dieser Ring ist 1000 Goldmünzen wert und ich habe Angst, er geht verloren. Du sollst mir einen ähnlichen Ring mit einem Glasstein anfertigen. Dann werde ich meinen Smaragdring nur noch zu besonderen Anlässen tragen.« Der Goldschmied legte den Ring in eine kleine Schatulle. Dann öffnete er seinen Tresor. Gerade wollte er die Tür des Tresors gut verriegeln, als der Sultan ihm um ein Glas Wasser bat. Sofort ging er ein Glas Wasser aus dem Nebenraum holen. Der Sultan aber ließ seinen Wesir schnell den Ring aus der Schatulle herausnehmen. Als der Goldschmied kam, bat er diesen, die angelehnte Tresortür fest zu verriegeln und sagte, nachdem dies geschehen war, »Du hast 3 Tage Zeit, mir den bestellten Ring anzufertigen. Am 4. Tag will ich ihn zusammen mit dem Smaragdring zurückhaben. Aber wehe, wenn mein wertvoller Ring verloren geht. Das wird dir das Leben kosten.« Der Sultan ging und bestieg mit seinem Wesir ein Schiff. Sie fuhren aufs Meer hinaus und dort warf er den Smaragdring ins Wasser. Der Goldschmied ging nach Hause und berichtete seiner Frau von dem Geschehen. Die sagte, »Geh schnell wieder zurück, du solltest den Ring des Sultans nicht aus den Augen lassen. Wenn er verloren geht, dann...« Da bekam es der Goldschmied mit der Angst zu tun. Er eilte in seinen Laden zurück, öffnete den Tresor und fand die leere Schatulle vor. Als seine Frau ihm das Mittagessen brachte, erfuhr sie von dem Unglück. Da suchten die beiden verzweifelt nach dem Ring des Sultans. Drei Tage lang hatte der Sultan nicht mehr den Goldschmied am frühen Morgen beten hören. Doch am 4. Tag wurde er wieder von dessen Gebet geweckt. Da stürmte der Sultan wütend zur Goldschmiede, gefolgt von seinem Henkersknecht. Er rief aufgeregt, »Gib mir die beiden Ringe, sonst ist es um dich geschehen.« Der Schmied öffnete den Tresor und holte die Schatullen hervor. Es lagen 2 Ringe darin, der Smaragdring und der bestellte Ring mit dem Glasstein. Der Sultan war völlig verblüfft. »Wie ist das möglich?« Der Goldschmied berichtete, »Nachdem ich mit meiner Frau vergeblich nach dem Ring gesucht habe, war ich sehr niedergeschlagen. Ich habe zu Hause gesessen und 2 Tage lang kein Essen mehr angerührt. Da hat meine Frau auf dem Markt einen großen Fisch gekauft. Beim Säubern fand sie einen Ring im Bauch des Fisches. Sie zeigte ihn mir. Es war euer Smaragdring. Da habe ich schnell den bestellten Ring angefertigt und deshalb heute am 4. Tag wieder mein Gebet beim Öffnen des Ladens gesprochen.« Der Sultan war tief erstaunt und zugleich beschämt. Er zog den Goldschmied in die Arme und rief, »Mein Gott, du bist wirklich ein rechtschaffender Mann. Ich bitte dich um Verzeihung für das, was ich dir angetan habe. Ich habe den Ring nämlich ins Meer geworfen.« Dann ließ er 10.000 Dinar für den Goldschmied holen und sagte ihm, ich möchte, dass du mich ab jetzt jeden Morgen mit deinem Gebet wächst, nämlich, o du Allwissender, der du das tägliche Brot schickst. Deine Macht ist unendlich. Selbst wenn etwas ins Meer fällt, so kommt es durch deine Macht wieder ans Land.
Nach dieser Geschichte aus dem iranischen Buch 98 Märchen folgt unser Sprichwort. Zurech be khar nemirese, palunesh ro mizane. Ein Mann hatte einen Lastesel, mit dem er sich seinen Unterhalt verdient. Eines Tages aber begann der Esel, um sich zu treten. Da schalt ihn der Mann, warum bist du nicht vernünftig wie die anderen Esel? Kaum waren sie ein Stück weitergegangen, da schlug der Esel wieder mit seinen Hufen aus. Sein Besitzer warnte ihn, mach das nicht nochmal. Da blieb der Esel bis zum Abend ruhig. Doch am nächsten Tag riss er sich im Basar los und begann durch die Menschenmenge zu rennen. Alle stoben auseinander. Schließlich hielt der Esel erschöpft vor einem Laden an. Sofort hatte ihn eine Menschenmenge umringt. Da erreichte auch der Eselbesitzer den Ort. Die Menge zetterte. Einer sagte, du solltest diesen Esel so lange schlagen, bis er sich richtig benimmt. Ein anderer schlug vor, gib ihm ein paar Tage nichts zu fressen. Der nächste meinte, sperr ihn ein paar Tage ein. Der Eselbesitzer hörte beschämt und stumm zu. Dann nahm er sein Tier am Zügel und führte es nach Hause. Unterwegs sagte er zu dem störrischen Esel, dir geht es zu gut. Ich habe dir immer Heu und Wasser gebracht und nun blamierst du mich auf diese Weise. Du kannst was erleben. Der Mann sperrte den Esel im Stall ein und gab ihm nichts zu fressen. Das Tier blieb ein paar Stunden still, aber dann begann es laut zu schreien. Der Eselbesitzer bekam Mitleid und so brachte er dem Tier Wasser und Heu. Der Esel schien ruhig, doch am nächsten Tag begann der Ärger im Basar von neuem. Diesmal holte der Eselbesitzer seinen Stock hervor. Der Esel ergriff die Flucht und der Besitzer rannte hinter ihm her, gefolgt von einer ganzen Reihe von Schaulustigen. Der Esel rannte auf der Flucht vor den Stockhieben so lange, bis man ihm an einer Ruine die Luft wegblieb und er stehen blieb. Sein Besitzer ließ sich erschöpft auf den Boden fallen. Die Schaulustigen warteten, was nun passieren werde. Nachdem der Eselbesitzer sich ein wenig ausgeruht hatte, stand er auf, nahm dem erschöpften Esel die Satteldecke ab und breitete sie auf dem Boden auf. Dann warf er einen Blick auf sie und sagte wütend, »Du willst mir auf die Nerven gehen. Jetzt kannst du was erleben.« Darauf begann er mit der Peitsche auf die Satteldecke einzuschlagen. Der Esel schielte verwundert herüber und die Schaulustigen brachen in Gelächter aus. »Was machst du denn da? Ich will diesem dummen Esel einen Denkzettel verpassen.« »Was nützt das denn?« fragte einer. »Du kommst nicht gegen den Esel an, deshalb schlägst du seine Satteldecke?« So entstand also das Sprichwort. »Zurech be khar nemirese, palunesh ro mizane.« Er kommt nicht gegen den Esel an, deshalb schlägt er seine Satteldecke. Man verwendet es, wenn jemand nicht gegen einen Stärkeren ankommt und sich deshalb an anderen rächt. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamed Zamani mit dem Titel Sepidar.
عشقی قصه شروع میشه اونجا کتر یاس میپیشه من مردمی رو میشناسم که دنیا کنار عشقشون هیچه آتش بشان تو قلب مرداشه کوهن که سر به زیر و آرومن من رشته کوهایی رو میشناسم که از ته دنیا عشق شهادت می کنم مردای این خواهد از روی دست و بازوی سقای بیدست یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش هر جای این چراغه سفر میگیره دنیاشون با موج و طوفان هم قسم میشن پای قطارای فشنگاشون پای قطارای فشنگاشون مشق شهادت میکنم از روی دست و بازوی سقای بیدست یه نخل بی سر سوخته تو خون آتیش هر جای خون چراغ روشنی هست هیچکی ندیده قبل این مردم
میچیده با باد از آزادگی گفته وقتی که فتح عشق نزدیکه پرچم به دست باد میفته هر جایی که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه عطر گلای یاس میپیچه اونجا که لاله واژگون میشه اونجا که لاله واژگون میشه
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Wir stellen heute weitere Historiker der islamischen Zivilisationsepoche vor. Die muslimischen Historiker haben verschiedene Methoden zur Beschreibung der Geschichte verwandt. Eine Methodik, die im 3. Jahrhundert nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus üblich wurde, bestand in der Beschreibung der Ereignisse in chronologischer Anordnung. Dies war insoweit ein Fortschritt, als zuvor eine Fülle von verstreuten Überlieferungen und Berichten wie in einem großen Album gesammelt wurden. Eine weitere Methodik der Historiker war die Anfertigung von Anmerkungen oder Originaltexten oder Zusammenfassungen der letzteren. Dabei schrieb der Historiker als Ergänzung seinen Kommentar zu den Werken, die in Form von chronologischer Schilderung von Ereignissen bereits vorlagen. Zudem sammelte er Berichte über die zeitgenössischen Ereignisse und fasste die Ereignisse früher Epoche zusammen und stellte sie auf Basis der zuverlässigen geschichtlichen Werke vor. Einer der wichtigsten Vertreter dieser Methodik der zusammenfassenden Geschichtsschreibungen und Kommentierungen war Ibn Asir. Ibn Asir wurde 1160 nach Christus geboren, als im 7. Jahrhundert nach der Hijra. Zu den vielen Werken, die er hinterließ, gehört Al-Kamil Fit-Tarikh, die gesamte Geschichte. Dieses Werk hat schon vielen Historikern als Referenzquelle gedient. Ibn Asir behandelt in seinen Werken die vorislamische Geschichte von der Schöpfung und den Israeliten bis zur Geschichte der Christen und der vorislamischen Araber. Er beschreibt die Ereignisse in der islamischen Geschichte von der Hijra des Propheten von Mekka nach Medina in zeitlicher Folge geordnet bis circa Ende des 7. Jahrhunderts, 13. Jahrhundert nach Christus und schilderte das Leben von bekannten Überlieferern. Die allgemeine Geschichtsbeschreibung ist eine weitere Form der chronologischen Ereignisbeschreibung. Die Historiker haben hierbei die Ereignisse in den islamischen Ländern unter Nichtbeachtung von ethnischen und geografischen Kriterien nach Jahren geordnet. Einer der wichtigsten Historiker, der auf diese Weise die Geschichte beschrieb und im 9. Jahrhundert nach Christus gewirkt hat, ist der bekannte Al-Yarubi gewesen. Er wurde 284 nach der Hijra im Iran geboren, ca. 899 nach Christus, und schuf das bekannte Werk Tarikh-i Yarubi. Yagubi war nicht nur Historiker und Geograf, sondern auch Astronom und nutzte sein großes Wissen bei der Geschichtsbeschreibung. Hinsichtlich des Geburtsdatums von Jesus und Mohammed gegrüßet seien sie und weiterer Daten erinnert er daran, dass die Meinungen der Astronomen auseinandergehen und erklärt seine eigene Ansicht. Dieser muslimische Historiker reiste nach Armenien, Khorasan, Indien, Ägypten und den Maghreb in Nordafrika. Sein Vater und dessen Vorfahren hatten zu den treuen Freunden des Prophetenhauses gehört. In seinem Buch Khuda wa Izrat, Gott und die Familie des Propheten, berichtet er über das Geschehnis von Ghadir Khum und über das berühmte Hadith-e Saqalain, über den Wert des Korans und der Imame und kommentiert diese Ereignisse. Yagubi unterstreicht, dass der Vers 3 in der Sure 5 an den Tag offenbart wurde, an dem Imam Ali a.s. von dem Propheten in Ghadir Khum als dessen Nachfolger vorgestellt wurde. Der belgische Historiker George Sarton schreibt über das Buch Khuda wa Izrat von Yagubi, dass es interessant ist, dass Yagubi als ein Schiit völlig unparteiisch, aber mit einer besonderen Liebe dieses Buch über das Ereignis von Ghadir Khum und die Bekanntgabe von Imam Alis Nachfolger des Propheten verfasst hat. Das Buch Tarikh-e Yagubi ist eines der ältesten Universalgeschichtswerke auf Arabisch und eine Zusammenfassung der Weltgeschichte von Beginn an bis 3. Jahrhundert nach der Hijra, 9. Jahrhundert nach Christus. Der erste Teil über die Zeit vor dem Islam war mit einer Einleitung versehen, die verloren ging. Im noch vorhandenen Teil des Buches, welches mitten in der Schöpfungsgeschichte beginnt, steht über das Leben der Propheten von Adam bis Jesus geschrieben und daraufhin folgt ein geschichtlicher Überblick über Könige, Völker und Länder. Bei der Beschreibung der Geschichte der Propheten zitiert und entlehnt Yagubi aus dem Heiligen Koran und islamischen Quellen, dem Alten und Neuen Testament, unter anderem den 4 Evangelien. Der zweite Band des Tarikh-e Yagubi widmet sich der Geschichte des Islams. Zu Beginn wird das Leben des Propheten des Islams, sallallahu alaihi wa sallam, beschrieben. Das Werk enthält seine Ansprachen, schildert seinen Charakter und informiert über seine Verwandten. Es folgt die Beschreibung der Ereignisse zur Zeit der ersten Nachfolger des Propheten Imam Ali a.s. und der Imame aus seinem Hause und dann wird die Herrschaft der Umayyiden und Abbasiden chronologisch bis zu den Ereignissen im Jahre 259 nach der Hijra wiedergegeben, ca. 871 nach Christus. Die Geschichte der Abbasiden nimmt ungefähr ein Fünftel des Buches ein. Yagubi hat im zweiten Band nicht wie Tabari und andere Historiker die Überlieferungskette angegeben, sondern nach eigener Überprüfung der Überlieferungen und vorhandenen Unterschiede eine Zusammenfassung vorgenommen. Yagubi stellt in der Einleitung zu diesem Band die eigenen Quellen und eine Reihe von Überliefern aus dem 2. und 3. Jahrhundert nach der Hijra, 8. und 9. Jahrhundert vor Christus. Ein weiteres Merkmal des Geschichtswerkes von Yagubi, welch auch Hinweis darauf liefert, dass er ein Schiit war, sind die Anmerkungen über das Leben der Imame der Schiiten. Bis zum 10. Imam, Imam Hadi, a.s., bringt er für alle Imame aus dem Haus des Propheten einen kurzen Bericht über ihr Leben und zitiert Worte von ihnen. Yagubi verweist auf verschiedene Themen in der Geschichte des Islams und hat über Imam Ali, seinen Rang und die vorzüglichen Eigenschaften des Prophetenhauses geschrieben. Musik. Yarubi hat zahlreiche Werke verfasst, wovon ein großer Teil nicht mehr existiert. Die erhalten gebliebenen wenigen Bücher sind zudem nicht vollständig. Dazu gehören die Geographie des Byzantischen Reiches, die Geschichte der Eroberung in Afrika und die Eroberung von Maghreb. Sein Muluk al-Rum, das Römische Reich, schrieb Yarubi in Armenien. Im Kapitel Muluke Fars beschäftigt er sich mit den Mythen Irans und der Geschichte des alten Persiens und liefert wertvolle Informationen über die Verwaltungsordnung unter den Sassaniden und den staatlichen Hierarchieaufbau. Ein weiteres bekanntes Werk von ihm ist Al-Buldan, welches allerdings nicht vollständig erhalten blieb. Ein großer Teil betrifft Zentralarabien, Basra, China, Indien, Byzanz und Armenien. Der christliche Autor Georgi Zeidan sagt, dass das Al-Buldan von Yarubi das älteste arabische Geographiewerk ist, das erhalten blieb. Ein weiterer bekannter Historiker der islamischen Welt ist Abul Hasan Ali ibn Hussein Mas'udi. Er wurde im 4. Jahrhundert nach der Hijra 896 nach Christus in Bagdad geboren. Er war Historiker und Geograf und ging wissenschaftlich vor. In seinem wichtigen Werk »Die Goldwissen und Edelsteingruben« beginnt er einen Wandel in der Art der allgemeinen Geschichtsbeschreibung. Mit seinen Schilderungen auf Reise nach China, Indien, Khorasan, Irak, Scham, Ägypten und andere Gebiete hat er die Studie vor Ort in die Geschichtsschreibung und Geografie eingeführt. Er hat geschichtliche Themen auf Punkte, die über die menschliche Tätigkeit hinausgehen, ausgedehnt und Naturereignisse beschrieben und Wissen in seine Geschichtsschilderungen eingebaut. Seine Methode kommt der heutigen näher, denn er hat der Erfahrung und der fachmännischen Forschung vor Ort Bedeutung beigemessen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Nouri mit dem Titel Iran.
تدان دلی که بهر تو نلرزم شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. چمن سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Das Thema Moral des Dschihad ist ein wichtiger Bestandteil der islamischen Ethik. Doch bevor wir näher auf diesen eingehen, sollten wir erst die Skepsis und Irrtümer, die schon seit langem zu diesem Thema kursieren, klären. Einige westhörige Orientalisten versuchen den Gedanken einzuflößen, der Islam sei Völkern durch das Schwert aufgezwungen worden. Diese Behauptung stellt sich bei Betrachtung zahlreicher historischer Gegenbeweise aus jeder Hinsicht als falsch heraus. Allerdings ist natürlich der Einsatz von Gewalt gegenüber eingeschworenen Feinden, die den Islam vernichten wollen, niemals unnötig gewesen. Der Koran sagt, dass die ständige Richtlinie der Islamfeinde darin besteht, dass sie unaufhörlich die Gläubigen bekämpfen und ihnen, damit sie vom Islam ablassen, das Leben schwer machen. Welcher gesunde Menschenverstand würde denn sagen, dass man gegenüber solchen Feinden, die durch militärische Bedrohung den Islam und die Muslime vernichten und kein logisches Argument einsehen wollen, keinerlei militärische Reaktion zeigen darf? Gott, der Allweise, befiehlt den Muslimen, im Falle eines Angriffes der hasserfüllten, erbarmungslosen Feinde, sich zu wehren. Im Vers 14 des Sure 9, Sure Toba, heißt es, »Kämpft gegen sie, Allah wird sie durch eure Hände strafen, sie in Schande stürzen, euch zum Sieg über sie verhelfen und die wunden Brüste der gläubigen Leuten heilen.« In den 10 Jahren, in denen der geehrte Prophet des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, in Mekka auf Geheiß des Herrn die göttliche Botschaft verbreitete, hat er auf die Schikanen seiner Widersacher, den Anführern der Götzenanbetern, wie Abu Sufyan, Abu Lahab und Abu Jahl, nur mit logischer Argumentation reagiert. Er hat auch seine Anhänger zu Geduld und Ausdauer gegenüber den Schikanen der Feinde ermutigt. 3 Jahre lang wurden die Gläubigen von den Feinden boykottiert und harrten in dem Tal von Abu Talib unter den härtesten Bedingungen in der Wüste von Mekka aus. Aber der Prophet griff nicht zum Schwert. Er schickte vielmehr eine Gruppe der Muslime nach Abyssinien, und als schließlich die verschworenen Feinde einen nächtlichen Überfall auf ihn verüben und ihn ermorden wollten, wanderte er auf Befehl Gottes heimlich nach Medina aus. Dieser historische Abschnitt im Leben des Propheten ist ein Beweis dafür, dass er so weit wie möglich versuchte, die Götzendiener und die vergnügungssüchtigen und ignoranten Menschen auf dem Wege der Vernunft und Logik zur Religion Gottes einzuladen. Er hat auf Anweisung Gottes wie folgt gesagt: Es ist meine Art, euch aufgrund von Einsicht und tiefer Überlegung zu Gott einzuladen, und jeder, der mir folgt, muss genauso sein. Auch hat Gott, der Allgegenwärtige, zum Propheten des Islam gesagt: Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und schreite mit ihnen in bester Weise. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. So steht es in der Sure 16, Nahl, im Vers 125. Der Prophet, Friede sei mit ihm, setzte diese grundsätzliche Vorgehensweise die ganze Zeit in Mekka ein. Nachdem er und die Gläubigen aus Mekka ausgewandert und nach Medina gezogen waren, sahen die Mächtigen des Stammes Quraysh, dass alle ihre feindlichen Pläne gescheitert waren. Da zogen sie auf den Kriegsplatz, um den Islam ein Ende zu bereiten. Damit begann ein neues Kapitel, und es blieb den Muslimen nichts anderes übrig, als den kriegerischen Feinden mit der Waffe gegenüberzutreten. Also hat Gott eine neue Richtlinie angeordnet und im Vers 29 der Sure 9, Toba, wie folgt befohlen: Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis zu den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Somit ordnet der Islam an, solange die Möglichkeit für einen Frieden vorhanden ist und solange ihr mit Gesprächen und einem fruchtbaren Dialog eine Verständigung erreichen könnt, bleibt ein Krieg immer ausgeschlossen. Jedoch, wenn das islamische System verspürt, dass der Feind durch Schüren des Kriegsfeuers beabsichtigt, menschenfeindliche Ziele zu erreichen und die heiligen Ideale der Religion niederzukämpfen, und wenn er mit aller Kraft versucht, die Muslime und den Islam zu vernichten, wird der Islam mit Gleichem antworten. Er wird seine militärische Macht stärken und den Kriegsschauplatz betreten, damit er die Heiligkeit der Religion und die Sicherheit der islamischen Gemeinde machtvoll verteidigt. Liebe Hörerfreunde, in der nächsten Folge werden wir das Thema Dschihad weiter behandeln.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.